NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Mai 1820. Der Geburtstag des schottischen Ingenieurs und Eisenbahnplaners Henry Yule.
Veranda. An open-pillared gallery around a house. Shampoo. To knead and press the muscles with a view. Pyjama. Literally, leg clothing.
Veranda, Shampoo, Pyjama, Tiger.
The royal tiger was apparently first known to the Greeks.
Begriffe, die selbstverständlich über die Lippen gehen, die klare Bilder hervorrufen, in den seltensten Fällen Fragen aufwerfen. Sie sind so vertraut, dass kaum jemand ein Nachschlagewerk zu Rate ziehen würde. Außer Indra Sengupta, Historikerin am Deutschen Historischen Institut in London.
As an article of dishabille and of nightwear.
Die indische Forscherin blättert nicht in irgendeinem Lexikon, sondern im Hobson-Jobson.
Der Hobson-Jobson ist eine Art Glossar, gleichzeitig Wörterbuch, Lexikon, Nachschlagwerk für die Briten in Indien in der Kolonialzeit ab Ende des 19. Jahrhunderts.
Zum ersten Mal veröffentlicht 1886.
Das Werk wurde von zwei Herren verfasst. Einerseits der Orientalist Arthur Coke Burnell, aber vor allem Henry Yule.
Jahre sitzt der pensionierte Kolonialbeamte Henry Yule an dem Werk, trägt Begriffe zusammen, gibt Einblicke in Bräuche, Riten, schildert Kochrezepte und Wörter, die es so gar nicht mehr gibt. Längst ist der Hobson-Jobson mehr ein museales Objekt, denn Gebrauchsliteratur. Wirkt wie aus der Zeit gefallen, ist aber eins der wenigen Dokumente, die eng mit dem Namen Henry Yule verbunden sind.
Das Buch, es ist ein linguistisches Kuriosium, das eben das anglo-indische Leben in kolonialen Indien darstellt. Und somit steht dieses Werk für die Verflechtungsgeschichte zwischen Indien und Großbritannien in der Kolonialzeit.
Unter K steht Koh-i-Noor.
The name of the most famous diamond of the world.
London im Hyde Park am 1. Mai 1851. Queen Victoria eröffnet The Great Exhibition, die erste Weltausstellung, im Crystal Palace, einem überdimensionierten Gewächshaus aus Gusseisen und Glas. Im östlichen Teil der Galerie liegt in einer Art Voliere ein Diamant namens The Mountain of Light, der Berg des Lichts.
Dieser Diamant ist ja ein altes Herrschaftssymbol gewesen.
Harald Fischer-Tinet, Professor für Geschichte der modernen Welt an der Universität in Zürich.
Der geht zurück ins 14. Jahrhundert und von dort ab symbolisiert er immer die Potenz der jeweilig führenden Dynastie.
Um den Diamanten streiten sich Götter und Herrscher, ranken sich düstere Legenden, Diebesgut oder Geschenk? Natürlich Letzteres in den Augen der britischen Krone.
Ja, dass dieser Diamant dann auf der Weltausstellung, bei der sich Großbritannien präsentierte als die führende Wirtschafts- und Weltmacht 1851, gezeigt wird, bringt eigentlich das auf den Punkt, dass in Südasien die Vormachtstellung eindeutig auf Seiten der Briten ist.
Am Tag der Eröffnung der Weltausstellung feiert Henry Yule seinen 31. Geburtstag. Vielleicht besucht der schottische Kolonialbeamte den Crystal Palace, um den Diamanten aus der Nähe zu betrachten.
Die Mogulen, die unmittelbaren Vorgänger der Briten, hatten dann diesen Koh-i-Noor integriert in den Pfauenthron und auf vielen Umwegen geriet er in den Punjab.
Ein fruchtbares Gebiet im Norden des Subkontinents.
Das Sikh-Imperium im Punjab wird besiegt und als Geste nun des Triumphes lässt man sich diesen Diamanten übergeben.
Mit den Truppen der britischen Ostindien-Kompanie kämpft Henry Yule in zwei Schlachten gegen die Armee des Sikh-Reiches. Im März 1849 kapituliert der Punjab.
Das war die letzte militärisch wirklich potente Macht, die den Briten irgendwie hätte gefährlich werden können im ganzen indischen Subkontinent, die damit ausgeschaltet war.
Auch wenn ein Drittel Indiens in den Händen regionaler Fürsten bleibt, etabliert das britische Weltreich seine Kolonialherrschaft. Nicht zuletzt mit Hilfe der britischen Ostindien-Kompanie, 1600 gegründet von reichen Kaufleuten in London.
Als erste Aktiengesellschaft der Geschichte überhaupt gilt sie. Und ab 1620 ist sie dann in nennenswertem Umfang in Südasien im Handel aktiv.
Mit Brief und Siegel ausgestattet stechen sie in See, errichten ein erstes Handelskontor in der Bucht von Bengalen, bauen diplomatische Kontakte zu den Mogulkaisern auf, gründen Niederlassungen in Madras, Bombay, Kalkutta, exportieren Baumwolle, Seide, Indigo. Später erwerben die britischen Händler eigene Gebiete, prägen Geld, bestimmen die Geschicke der Region mit, befehligen eine Privatarmee.
Dennoch gibt man sich als ein gewissermaßen legitimer indischer Herrscher im Auftrag des Mogulkaisers. Und das erlaubt den Briten dann im nächsten halben Jahrhundert Schritt für Schritt den Kontinent zu durchdringen und große Territorien sich dann selber einzuverleiben.
Als sich Henry Yule für eine Karriere bei der East India Company entscheidet, durchläuft er eine umfassende Ausbildung. Voraussetzung sind Kenntnisse des indischen Rechtssystems, der Religionen und Sitten des Landes, das Beherrschen von mindestens 2 der über 20 indischen Sprachen. Für den ambitionierten Ingenieur kein großes Problem.
Er ist Schotter gewesen, kam aus einer Familie, einer langen Tradition von Familientätigkeit im Kolonialdienst in Indien.
Die Historikerin Indra Sen Gupta nennt ihn einen Scholar Administrator, Verwalter und Wissenschaftler zugleich.
Exemplarisch steht er für die Tradition der gut ausgebildeten Schotten, die sehr oft über mehrere Generationen hinweg im Kolonialdienst in Indien tätig waren. Und sehr viele Kolonialbeamte kamen aus dieser schottischen Aufklärungstradition.
Auch die 2 älteren Brüder von Henry Yule und sein Vater stehen in den Diensten der East India Company. Das Familienoberhaupt William Yule ist ein ranghoher Offizier bei der Bengal Army. Passionierter Sammler und Kenner von mittelalterlichen arabischen und persischen Handschriften.
Henry Yule was the youngest son of Major William Yule.
Am 1. Mai wird Henry Yule geboren, im schottischen Inveresk in Lothian.
On 1. May 1820.
Schreibt Amy Frances Yule in ihren Erinnerungen an den eigenen Vater. Seine Mutter stirbt, als Henry Yule 8 Jahre alt ist. Mit 17 besucht er das Militärcollege. Mit 20 segelt er unter der Flagge der East India Company nach Bengalen.
Und Henry Yule war beim Aufbau der Infrastruktur des Empires in Indien federführend.
Das Land wird vermessen, kartografiert, bewässert, ausgebeutet. Es entstehen Kanäle, Tunnel, Kohleminen.
His first service lay in the then wild Khasi Hills.
Henry Yules erster Einsatz bringt ihn zu den Ausläufern des Himalaya, in das Gebiet der Khasi, einer indigenen Gemeinschaft, deren Besitz in den Händen der Frauen liegt. In einem Zeitungsartikel beschreibt sie Henry Yule als
a very primitive Mongolian race.
Diese Art Wissensproduktion wurde von der kolonialen Haltung geprägt.
Im Khasi-Gebiet organisiert Henry Yule den Abtransport der Kohle in die Ebene.
Dann ist er ja länger im Punjab und in den Nordwestprovinzen verantwortlich, vor allen Dingen dann für diese Bewässerungskanäle. Da ist das Leben sehr viel weniger mondän.
Henry Yule ist auch immer wieder in Kalkutta, einer Hafenstadt mit Kirchen, Konzerthallen, Herrenhäusern.
Da gibt es diese großen White Towns, in denen die Europäer ihre Residenzen haben. Also was wir heute in anderem Kontext überall hören, nicht Social Distancing, wird von den Briten zur Perfektion getrieben, wenn es darum geht, das eigene Leben, die eigenen sozialen Kontakte abzuschirmen von den indischen Lebenswelten.
Der Historiker Harald Fischer-Tinney.
Man lebt also da in seiner kleinen Blase, auch in so einer kleinen Country Station wie Roorkee.
Damals ein Dorf, durch das der Gangeskanal gezogen wird, zur Wasserregulierung der Region.
Und dann schließlich ist er als Ingenieur und quasi ethnologischer Forschender ja auch sehr viel unterwegs im Camp.
Der Auftrag lautet, Strukturen zu schaffen, die eine Gegend wie Roorkee mit den Seehäfen verbindet. Nicht, um den Einheimischen das Reisen zu ermöglichen, sondern um auf schnellstem Weg begehrte Waren zu den Schiffen zu bringen. Baumwolle, Reis, Tee, Opium. Indiens Eisenbahn ist also der Gier der Kolonialherren zu verdanken. Legendär der Toy Train nach Darjeeling mit Blick auf den Himalaya. Diese kleine Dampflok, die sich aus der Ebene Westbengalens ins Bergmassiv schraubt. Im Zickzack, überkehren, schleifen, spiralen. Ein Erbe der Schmalspurbahnen, die seinerzeit Henry Yule verantwortet. Er leitet die Aufsichtsbehörde, die den Bau der Trassen koordinieren und überwachen soll.
In dieser Zeit, in der er verantwortlich war, fielen auch die Entscheidungen, welche Spurbreite man bevorzugte.
Private Firmen verlegen Schienen mit einer Spurbreite von 1,70 Meter. Zu teuer, befindet Henry Juhl und forciert den Bau von 1 Meter breiten Gleisen. Das Ergebnis sind 2 Spurbreiten, Umladestationen, verschiedene Loktypen, zusätzliche Kosten.
Das ist ja durchaus wieder en vogue zu sagen, naja, Kolonialismus war ja beileibe nicht nur schlecht. Und wenn man sich wirklich dicht ranzoomt, sieht man, wie chaotisch und ineffizient diese Prozesse häufig verliefen.
In der Kolonialzeit ist Indien Labor, Spielwiese, Experimentierfeld. Wissenschaftler und Abenteurer probieren sich aus, sind viel beachtete Mitglieder in Gelehrtenzirkeln, veröffentlichen Artikel, so auch Henry Juhl, ein Beamter, der nicht bei seinem Leisten bleibt.
Wir haben Dutzende ähnliche Biografien, Leute, die mit Neugier, großen Talenten gesegnet in die Kolonien kamen und dort ihre Neugier fruchtbar machen konnten, die ihnen oft zu Hause nicht möglich gewesen wäre.
Indien, Ende 1862, Kalkutta. Henry Juhl ist 42 Jahre alt. Er quittiert seinen Dienst, schifft sich ein und segelt zurück nach Großbritannien zu seiner Frau und der 10-jährigen Tochter.
Nachdem 1858 die East India Company aufgelöst ist, gibt es ein neues Ministerium, einen Secretary of State for India, also einen Indienminister. Und im Beratungsstab dieses Indienministers ist er dann noch mehr als 10 Jahre lang tätig.
Wieder bricht der pensionierte Kolonialbeamte auf, zieht mit seiner herzkranken Frau und der Tochter nach Sizilien. In Palermo widmet sich Henry Juhl seinen Studien und besucht Palermos Bibliotheken. Schreibt ein Buch über die Reiseberichte des venezianischen Händlers Marco Polo. Ein mit vielen Preisen bedachtes Werk.
In the spring of 1875, Juhl had to mourn the loss of his noble wife.
Ende April 1875 stirbt seine Frau. Henry Juhl kehrt nach Großbritannien zurück. Er heiratet ein zweites Mal und wird ein zweites Mal Witwer.
Adjutant, Albatros, Bazaar, Pier.
In London vollendet Henry Juhl das anglo-indische Nachschlagewerk mit dem merkwürdigen Titel Hobson Jobson.
Man sagt, der Titel bezieht sich auf dem Geschrei der Schia-Muslimen auf dem Trauerfest von Muharram, wo gesungen wird. Aus Ya Hussein, Ya Hussein wurde Hossen, Gossen.
Indra Sengupta vom Deutschen Historischen Institut in London.
Und daraus wurde im Anglo-Indischen Hossi, Gossi. Und dieser ganze Versuch endete dann in Hobson, Jobson.
Das Lexikon spiegelt die Haltung, die in jener Zeit viele britische Gelehrte an den Tag legen. Koloniale Arroganz und ehrliches Interesse. Heute liest sich das Werk wie ein gefrorener Moment einer vergangenen Zeit. Es zeigt, wie die britische Weltmacht das Wissen ihrer Kolonien in sich aufgesaugt hat. London am 30. Dezember 1899. Henry Juhl stirbt mit 79 Jahren.
He passed peacefully away in the presence of his daughter.
Würden Sie Henry Juhl treffen und mit ihm sprechen wollen? Harald Fischer-Tinné und Indra Sengupta.
Sehr gern. Zum Einstimmen, Gin and Tonic. Und dann zum indischen Essen ein gutes Curry natürlich. Und ganz im Gewand der Zeit ein India Pale Ale.
Wenn ich heute Henry Juhl sehen würde, ich hätte gefragt, wer hat Ihnen dabei geholfen? Was waren Ihre Quellen?
Ich würde ihn fragen wollen, Mr. Juhl, was war die wichtigste Einsicht, die Sie durch einen Native in Anführungsstrichen gewonnen haben? Was haben Sie von einem Inder gelernt?
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Friedrich an Henry Juhl, der heute vor 200 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.